Klopf, klopf.
Wer ist da?
Wusstet ihr, dass eine Ananas 2 Jahre zum Reifen braucht?
Was hat das mit Gaming zu tun?
Und was hast du mit Gaming zu tun?
Spieljahr 2016. Part 2.
Okay, alles klar. Hallo, Freunde.
Wir akzeptieren den aber auch einfach, okay? Ja. Alles klar.
Was haben wir denn für eine andere Wahl? AFG, Alternative für Gaming.
Der ist besser.
Huh. Oh,
wir sollten das nicht politisch werden lassen.
Okay.
Deine Mutter.
Hallo Freunde, willkommen bei Fearless. Johnny lacht sich immer noch ein ab und wir starten mit der Folge. An meiner Seite sind, wie gesagt, Johnny.
Hi.
Hase.
Hallo.
Und Enrico.
Deine Mutter.
Willkommen. Wir freuen uns heute auf das Spielejahr 2016, Part 2. Wir sind gespannt, welche Spiele jetzt noch kommen. Das Jahr hat stark angefangen und wird auch stark beendet, würde ich behaupten. Aber als allererstes switchen wir zu Enrico.
Aber ich frage mich immer noch, wie lange Ananasse trächtig sind.
22 Monate.
Fuck. Komische Tiere.
Ich werde es nicht verstehen. Wir hatten vor der Aufnahme ein paar Fun Facts gemischt.
Ach, Cold Opener werden immer schwieriger.
Nichtsdestotrotz, lasst uns anfangen mit dem Review-Quiz. Ja. Seit langem mal wieder oldschool.
Review-Quiz!
Review-Quiz!
Quiz! Wir haben ein neues Soundboard, das heißt Arthurs Mund.
In what base?
Oh mein Gott, wir sind schon durch, wir nehmen zu viel auf.
Zu viel.
Das erste Review kommt von d.ext. Und zwar nach 226 Stunden schreibt er, das Game ist ziemlich gut, aber ich habe eine Frage. Wo sind die Dinosaurier?
Ich sag Ark.
Vollkommen richtig.
Was?
Das ist Ark.
Hä?
Es gibt doch das andere Ark Survival.
Kennt ihr?
Ach so.
Ich kenne kein anderes außer Jurassic Park und Dino Crisis oder so.
Tomb Raider?
Tomb Raider, ja.
Ich lese mir trotzdem die anderen vor. Ryzen's Girlie hat geschrieben, nach 40 Stunden, Daumen nach oben, ich bin hier für den Loot, aber bin ja rausgekommen mit PTSD.
Okay.
Wenn ihr euch mit Trust-Issues gerne befasst, Betrug hasst oder Emotional Damage liebt, dann seid ihr hier genau richtig.
Emotional Damage.
Kutai hat nach 285 Stunden den Daumen nach oben gegeben und gesagt, a guy named John Raider held my hand for 20 minutes in a raid just to betray me in the end. 10 von 10.
Ist das geil, dass das irgendjemand gespielt mal?
Nö.
Nee, tatsächlich nicht.
Ich weiß nicht mal, was das Spielprinzip wirklich ist. Du ziehst dir irgendwie so Drachen auch heran. Ne? Die sind irgendwie erstmal jung oder so.
Und mein Schwager zockt das ganz viel.
Ja? Mhm. Naja.
Ich lese mal trotzdem noch die letzten
vor. Habe ich Drachen gesagt? Ich meinte Dinos natürlich.
Dinos, ja.
Nee, Drachen war
Drachen gibt es, glaube ich, aber auch. V-Punkt hat nach 151 Stunden, die haben alle ziemlich viel gezockt, gesagt, me shoot robot, robot shoot me, fair. Me see human, human shoot me, while I'm looting, unfair. Roboter, ich switch mal einfach auf Deutsch. Roboter ist laut, ehrlich und gibt bekannt, wenn er böse ist. Menschen leise, kriechen, warten, betrügen. Also zum Schluss, Roboter sind böse, Menschen sind schlimmer. Und das allerletzte Review
Roboter
kommt.
Roboter gibt's da auch? Verdammte Scheiße, das hat das Spiel nicht.
Echt, Mann.
Stio sagt, nach 61 Stunden, die Amazon-Drohnen haben die Welt übernommen. Und die Solo-Experience ist kein Spiel, es ist ein Abenteuer.
Ich habe das Gefühl, da sind gerade in der Review 2 verschiedene Spiele zusammengemischt worden.
Ja, gibt es da auch Elefanten? Trächtige Elefanten?
Tatsächlich.
Ananas ist es.
Ein Punkt für Johnny. Beim ersten Review-Quiz in diesem Jahr ging relativ schnell. Vielleicht war das ein bisschen zu einfach, ich weiß nicht.
Ich danke euch. Ich habe aber auch Monate, Jahre, Dekaden trainiert für diesen Moment. Ich möchte, dass ihr das auch wertschätzt.
Ihr habt euch vorher abgesprochen, ja?
Nein. Nein.
Aber das ist erstmal nicht wichtig, denn wir kommen zu unserem ersten Spiel des Tages. Am 18.08.2016 ist rausgekommen Tales of Berseria.
Musik.
ein weiterer Teil in der Tales of-Reihe, ein sehr moderner Teil, nicht mehr so, wie soll ich sagen, kindisch jung aufgezogen, sondern anime-technisch immer noch geblieben natürlich, aber etwas erwachsener, mit einer erwachseneren Story, mit ein bisschen blutigeren Elementen, wenn man das so will, und einer Art Hauptcharakterin, die einen Dämonenarm hat, Werwolfarm hat, was ein bisschen den Flair gibt für das Spiel, denn wir haben die düsterere Atmosphäre als in den Vorgängern, wir haben erwachsenere Story und das Ganze verpackt in einem sehr spielerischen Tales of Aspekt, der immer weiter ausgereift wurde, sich nie wirklich verändert hat, aber gameplay-technisch wurde aufgebessert.
Ich kann dir vollkommen zustimmen. Ich finde, bei den Tales of Spielen bekommst du meistens aber auch genau das, was du erwartest. Die ganzen Teile, die rauskommen, ähneln sich vom Grundton sehr, sehr stark. Hier diesmal düsterer. Ich finde es auch ein bisschen schneller. Und von der Story her doch ein recht interessantes Spiel dafür, dass sie sich immer sehr ähneln. Tales of Berseria ist eins der Tales of Spiele, das bei Fans ganz, ganz weit oben steht. Es gibt so eine Handvoll, die man ganz gerne nennen kann. Und das ist meistens einer der Top-Titel.
Ja. Das sieht bei mir nämlich genauso aus, weil durch dieses Setting, welches düsterer ist und erwachsener, habe ich das lieben gelernt und fand es um einiges besser als die Vorgänger und potenziell auch rein vom Setting her als die Nachfolger.
Ich finde, einen negativen Punkt bei den Tales of Spielen war für mich schon immer, dass die sehr linear sind. Diese abgesteckten Welten, die du hast, ist wirklich noch sehr oldschool JRPG. Und ich frage mich ganz häufig, wann die den Step in die Moderne machen. Ganz Open World würde ich mir nicht wünschen, aber so ein bisschen offenere Welten, wo du ein bisschen flexibler bist und nicht immer von Anfang bis Ende die ganzen Dungeons durchlaufen musst, das wäre, glaube ich, doch interessanter.
Vielleicht ist es auch das Gute, wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, dass From Software ihre Sachen, die funktionieren, einfach beibehält, diese verbessert. Und das ist das, was Tales macht im RPG-Bereich für mich. Mit jedem Spiel sieht man, dass die Systeme besser werden, dass die Qualität um einiges besser wird und man merkt auch, dass die Beliebtheit in diesen Reihen steigt, sodass wir immer mehr Reboots kriegen, beziehungsweise nicht Reboots, sondern Remakes, Remasters von den alten Tales-Reihen, die aufgehübscht doch einen Wiederspielwert finden, obwohl wir das ja früher auch schon gespielt haben. Deswegen bin ich da froh, dass die sich treu geblieben sind, nicht so viele Experimente machen und das, was die haben, einfach nur verbessern. Deswegen bin ich potenziell bzw. positiv eingestellt für die nächsten Tales rein.
Ich finde das so interessant, dass du in diesem Teil nicht diese Friede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein, super gute Truppe hast, sondern dass es hier wirklich so eine Anti-Heldin ist, die von Rache getrieben ist. Deswegen ja auch düsterer, haben wir schon drüber gesprochen, dass alles so ein bisschen neuen Story-Flair gibt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist, warum das Spiel so gut bei den Fans ankommt. Ich kann euch schon sagen, falls ihr interessiert seid an den Tales of Spielen oder die früher mal gespielt habt, gerne mal wieder rausholen möchtet, am 26.02. kommt hier tatsächlich das Remaster zu dem Spiel raus.
Yes, da freue ich mich tatsächlich drüber, weil ich habe des Öfteren angefangen, Tales of Berseria zu spielen, habe dann bis zur Hälfte, vielleicht drei Viertel gezockt, aber nie wirklich zu Ende gebracht und vielleicht wäre das mal Punkt, wo ich sagen könnte, okay, let's go, jetzt ziehen wir es durch.
Aber glaubt ihr, das Spiel ist eins, das ein Remaster benötigt? Also was würde das Spiel besser machen oder anders gesehen, was kann in einem Remaster drin sein, was das Spielprinzip so ändert, dass ihr sagt, okay, jetzt spiele ich es durch? Wisst ihr, was ich meine? Ist das dann
Drachen.
Wir sind wahrscheinlich sogar dabei. Ein Remaster ist immer so eine schwierige Aussage. Welches Spiel braucht wirklich einen Remaster? Ja. Wenn die hier grafisch und vielleicht auch von der Spielmechanik ein bisschen auf Tales of Arise, das ist ja mit der neueste Titel, glaube ich, der Reihe, dahin kommen, ist es schon ein geiler Mehrwert, diesen alten, beliebten Teil noch mal zu haben. Vielleicht. Das würde allem noch mal einen neuen Flair geben.
Vielleicht ein bisschen Quality of Life, ne?
Ja. Es ist halt immer noch sehr oldschool, ne? Also, was heißt sehr oldschool, kam 2016 raus, aber man sieht es dem Spiel einfach an. Dass alte Einblendungen dort noch sind, wenn du Gespräche zwischen Charakteren hast und so weiter, dort mal ein bisschen die Moderne reinzubringen. Ich glaube aber nicht, dass die so viel dran rumschrauben werden.
Das glaube ich auch. Die Systeme sind ein bisschen veraltet, ne? Also ja, wie du die Attacken dann dementsprechend ausrüstest und die fließen auch nicht so wirklich ineinander. Heißt also kampfsystemtechnisch, im Vergleich zu Tales of Arise kann man da sehr viel ändern. Ich hoffe nicht, dass die einfach nur ein stumpfes HD-Remake quasi bringen. Okay, hier habt ihr hübschere Grafik, Ende der Geschichte. Mhm. Sondern so ein bisschen Quality of Life, wie du sagst, und so ein paar Verbesserungen einfügen. Das muss eigentlich drin sein.
Vielleicht ein bisschen so auf deren neues Gameplay anpassen. Also sprich, alles, was die Erneuerungen zum Beispiel Arise schon hatten. Ich weiß gar nicht, ist das der allerneueste Teil von denen?
Arise ist der allerneueste. Ich glaube ja. Ich meine nicht, dass noch ein weiterer danach rausgekommen
ist. Den fand ich auch super, ehrlich gesagt. Für mich hat vieles dort gestimmt. Vielleicht, dass sie dort alles von den früheren Spielen ein bisschen angleichen, ähnlich wie es ein Persona jetzt aktuell macht.
Ja, ja, ja. Ja, bei diesem Spiel ist natürlich immer so gewesen, dass die Interaktion zwischen den Charakteren sehr im Vordergrund liegen. Alle Charaktere sind wirklich einem Archetypen, wenn man das so sagen möchte, nachempfunden oder sehr in eine Kategorie zu stecken. Und das in den Dynamiken zwischen den Charakteren bringt das immer so ein bisschen den Mehrwert. Aber je mehr ich darüber spreche, merke ich, dass es ja nicht 0815 ist, aber es ist ein JRPG und du bekommst genau das, was du erwartest.
Ja.
Wirklich geschockt oder erstaunt, überrascht hat mich das Spiel nicht. Mhm. Aber es ist immer noch ein gutes JRPG. Mhm.
Das definitiv. Und vor allem durch dieses Setting hebt es sich von den anderen Tales of Teilen ab. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns für die Reihe zumindest immer gewünscht haben. Und ja, dass es auch in die Richtung geht. Ne? Man merkt das ja auch an Tales of Arise, dass es auch geht in die Richtung, es ist nicht mehr so bunt und hell und alles. Aber nicht so düster wie Berseria tatsächlich.
Ja, ja, stimme ich vollkommen zu. Schaut euch den Titel gerne mal an. Ihr merkt schon so wirklich irgendwas Aussagekräftiges, also tief in die Details können wir euch gar nicht geben, weil das Spiel das einfach so nicht bietet. Es ist genau das, was man erwartet, finde ich persönlich.
Yes, und zwar haben wir Tales of Berseria ein A gegeben. Kommen wir zum nächsten Spiel. Am 13.09.2016 kam das Ding raus, Persona 5.
Oh yeah.
Oh ja, und Persona 5, darauf haben wir alle gewartet. 3, 4 haben wir lang und breit bereits gesprochen in den letzten Spielejahren, beziehungsweise in den vorigen Spielejahren, das ist ja auch schon eine Zeit lang her, muss man dazu sagen. Aber Persona 5 war für uns wieder bam, es kommt raus, das Setting passt, Joker ist cool, der Hauptcharakter. Mhm. Das war die ersten Cutscenes, die man in den Trailer gesehen hat, die waren schon sofort eindeutig, die waren klar, wir wussten, was auf uns zukommt und wir haben es gefeiert. Sofort zu Release wurde das Ding genommen und auseinandergenommen.
Ich finde, der Stil ist bei diesem Spiel so extrem geil. Wir haben ja schon viele Persona-Teile gehabt, aber hier das Menü im Kampf, wie du dann die verschiedenen Aktionen hast, die an deinem Charakter so seitlich weggehen, wie in einem Comic irgendwelche Pause und hier und da diese ganzen
Pause.
Klack und Pause. Ihr wisst, was ich meine. Shabams. Das ist so interessant gemacht, das sieht so gut aus. Und das Beste, was ich schon ganz, ganz häufig in vielen Folgen gesagt habe, wo wir über das Spiel gesprochen haben, ist, dass du von der Welt, von dem Dungeon fließend in den Kampf reingehst und sofort aus der Animation, ohne irgendeine Cutscene oder ähnliches, direkt wieder in die Welt zurückgehst. Mhm. Hat dieses Spiel so geil gemacht. Das flasht mich jedes Mal, wenn ich das heutzutage noch sehe. Es sieht so gut aus. Die Charaktere stehen da, die kriegen ihre XP und so weiter, drehen sich und du bist sofort wieder in der Welt, wenn sie loslaufen. Mhm. So gut gemacht.
Auch die Geschwindigkeit des Kampfsystems an sich, ne? Ja. Also einfach klassisches, rundenbasiertes JRPG-Kampfgehabe in heute neu gedacht, schneller einfach. Nicht dieses, oh, ich muss jetzt wählen, der Gegner läuft hin, bam, Schlag, ich spring zurück, Damage wird multipliziert, was auch immer. Und alles folgt irgendwie dann, nachdem du Aktion gemacht hast, irgendwie dauert ewig, bis sich das ausgespielt hat. Die Geschwindigkeit hat mich richtig fasziniert, wie schnell das ging. So einfach für mich, ja, Mann, endlich haben wir einfach dieses Kampfsystem in neu gedacht. Ne? Das war sehr stark.
Das haben die richtig gut gemacht. Und was man zugute heißen muss, wenn man ein Spiel der Reihe anfängt, sei es Persona, sei es, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wie heißt
davor?
Die? Ja, Shin Megami Tensei. Metaphor ist ja das neueste, quasi der neueste Titel, der in, eine, in ein anderes Setting geht dann dementsprechend.
Ja.
Aber du nimmst einen Persona und du weißt, was dich erwartet.
Ja.
Wir haben wir auch schon lang und breit besprochen. Die Monster sind gleich, du hast Fusions, du kannst dies machen, mit denen das machen. Die Attacken sind gleich, so wie bei Final Fantasy haben wir Vita, Vitra und was auch immer.
Da konnte ich mich nie reinfuchsen. Für mich sind die Attacken so fremd vom Namen und auch die Fusionen, die du später bei Persona hast. Da bin ich
Bufu, Mabufu.
In meinem Kopf gibt es da einfach keine Verknüpfung.
Vukaja, Mufaja.
Ich sehe da kein System irgendwie, für mich.
Persönlich. Nee, sehe ich auch so. Ich brauche auch einen Moment, um zu waffen oder ne, was das alles ist. Aber du merkst, es ist dort einfach dahinter. Es gibt diese ganze Welt, es gibt diese ganzen Elemente, die immer wieder rausgeholt werden. Und das füttert dann diese Welt auch einfach immer wieder. Ne? Und lässt sich dann so heimisch fühlen.
Ja, und das ist das Faszinierende. Dieser Wiedererkennungswert, den hast du bei den Spielen von vorne bis hinten. Das ist das, wo ich sagen würde, okay, jedes Mal, wenn ein Teil rauskommt, ich muss es spielen.
Ja.
Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft sein wird mit Metaphory Fantasio.
Ja.
Darüber haben wir auch über das Monster-Design geredet. Dort ist ja natürlich ein bisschen anders aufgebaut. Metaphor hat nichts mit Persona oder Shin Megami Tensei zu tun, von den Monstern und Design her und alles. Aber ich hoffe, dass es auch wiederkehrend wird, wenn die nächsten Teile rauskommen. Ja. Und daraus sich auch sowas entwickelt wie bei Persona und Shin Megami Tensei.
Ja.
Was auch richtig, richtig gut ist bei dem Spiel und auch bei allen Persona-Teilen, ist die Musik. Hier mit diesem Setting, dass du bist ja eine Diebestruppe, sehr jazzig angelegt, finde ich.
Ja.
Und hat so einen krassen Wiedererkennungswert. Ich weiß noch ganz genau, damals, wo ich das gezockt habe, lief das bei mir auch auf Spotify. Die ganze Zeit die Musik. Der Battle-Track ist richtig geil, richtig knackig, so muss es sein. Und hat einfach alles untermauert, was dieses Spiel bietet. Und damit möchte ich explizit auf die Dungeons hin, die ja an diese Bösewichte angelegt sind. Bösewichte, wenn man das so nennen möchte, die Menschen, die dann ihre niederträchtigen Gedanken haben und dann irgendwelche Dämonen da reinkommen und so weiter, wo du immer ein bestimmtes Setting hast. In diesem Teil war es ja, der allererste Gegner war der Sportlehrer, der dann die ganzen Mädels da hier mit seinen perversen Veranlagungen da in seinen Dungeons halt drin hatte. Und du siehst oder du erkennst die Welten, wenn du da rumläufst, wenn du nur eine Szene siehst, welcher Dungeon das ganz genau ist, wo du bist, weil da überall Charaktere sind, die da irgendwas machen, die ganzen Dekorationen, Bilder und so weiter, die dort hängen. Und das haben die wirklich über jeden Gegner, der dort war, jeden dieser Bosse, extrem geil gemacht. Und ich finde die Dungeons peak, wirklich richtig gut für ein JRPG.
Da hast du aber einen Punkt tatsächlich. Obwohl das Spiel jetzt nicht das offenste ist oder sonstiges, es ist ja trotzdem sehr, sehr linear. Die Dungeons unterscheiden sich aber und haben alle einen sehr, sehr speziellen Charakter. Und das bringt so eine Vielfalt einfach rein, bei der es egal wird, ob das Spiel linear ist oder nicht. Ne? Was bei anderen Spielen da vielleicht mehr im Fokus steht. Johnny, du hast ja über Persona 3, hast du ja jetzt gespielt, das gesagt, dass es sehr, sehr repetitiv
Dungeons,
ist. Ne?
Same shit.
Dungeons sehen immer gleich aus und alles. Und mit dem Fünferteil haben die dieses Problem komplett ausgemerzt und um einiges besser gemacht.
Im Endgame gibt es da auch einen Random Dungeon. Ich meine, der ist sogar endless.
Ja.
Also mein größtes Problem mit Persona war schon immer, weswegen ich in die Reihe nie so wirklich durchgestiegen und eingestiegen bin, dass die Kombination aus diesem Schulalltag und Dungeon Crawling ist cool, aber es wird irgendwann mal schon sehr, sehr repetitiv.
Ja.
Gerade dieser Social-Link-Aspekt, dass du immer wieder Schultage durchspielst, dann hast du deine 12, 14, 15, 16, keine Ahnung, wie viele Charaktere, die du leveln kannst und so. Oh, irgendwann denkst du dir auch so, ich habe jetzt echt genug von euren kleinen Problemchen gehört. Und
ich mache das nur noch für die Skills.
Ja, voll. Also, mir fehlte immer so ein bisschen der wirkliche Anreiz, das zu tun. Abgesehen davon, dass ich natürlich dadurch stärker werde, das fühlte sich immer nach einer gewissen Zeit für mich einfach zu lang.
Ich stimme dir dazu. Zum Ende hin, die letzten Cutscenes-Missionen, die habe ich nicht mehr angeguckt.
Ja.
Die habe ich übersprungen, weil mir war es dann zum Ende hin. Ich will nur noch durch, ich will den Endboss legen.
Wobei ich fand, so von jedem Charakter, mit dem du socializen konntest, am Anfang war cool, die kennenzulernen.
Ja.
Und am Ende war quasi deren Plot-Twist in dem Sinne oder wie die Story mit denen geendet hat, war auch cool. Aber alles dazwischen hat sich angefühlt wie so ein einfaches, okay, das muss jetzt rein, ja, um das, ja, Ganze.
Hey, wir gehen was zusammen essen.
Ja,
wie,
genau,
war dein Schultag? Ja, war okay, ich habe die Hausaufgaben nicht geschafft.
Ja, ah, das wird zu strecken, den Kater bei den Eiern zu ziehen. Ne? Mehr war das nicht.
Ja, also wirklich einfach ein bisschen kürzer für mich persönlich. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ein System, das für viele Leute funktioniert. Mit Erfolg, gar keine Frage. Aber ich persönlich sag, mach's ein bisschen stringenter und dann ist es auch cool.
So, witzig, ne? Dass mit der Erweiterung, wenn man das so nennen möchte, oder die Definitive Edition Royal heißt sie ja,
ja,
dann noch ein Charakter dazugekommen ist mit neuen Interaktionen und allem.
Ja.
Naja.
Wichtig sowas. Nichtsdestotrotz, Persona 5 hat von uns ein S bekommen, auch ohne die Royal Edition.
Peak.
Bis jetzt das Beste, was Persona zu bieten hatte, und wir hoffen natürlich auf weitere Teile.
Pure Empfehlung von meiner Seite. Wenn ihr solche JRPGs mögt, die teilweise natürlich auch ein bisschen langsamer sind, ein bisschen länger dauern, aber wenn ihr sowas genießt, auf jeden Fall zocken. Ist, glaube ich, sogar kostenlos im PS Plus mit drin. Also, es gibt ja diesen Spielekatalog.
Gibt es nicht, ist das nicht sogar, wenn du die PlayStation 5 grundsätzlich besitzt, dass du es runterladen kannst?
Weiß ich nicht.
Ganz am Anfang irgendwie so 20 Spiele, irgendwas. So?
Ich glaube, du musst jetzt dieses Abo haben.
Kann auch sein, ja.
Aber das kleinste davon.
Ja, ja, nicht schlecht. Kommen wir zum nächsten Titel. 28.10.2016. Titanfall 2. Der zweite Teil der Reihe, in dem wir durch die Gegend schwingen, Max töten und alles andere können. Jungs, was haltet ihr von dem Game?
Ja, ich war gerade ziemlich ruhig bei den JRPGs, weil, wie die meisten wissen, ist das nicht so mein Genre, aber hier, töten. Das kann ich gut.
Ballern, Digga.
Titanfall 2 hat mir mega Spaß gemacht. Ich fand das, also ich habe den Story-Modus gezockt, ich habe online nicht gespielt. Aber der Story-Modus, ich fand die Story richtig geil gemacht. Also, du bist ja so ein Soldat und hast dein Mecha, mit dem du dann, also nicht Richtung Mecha, sondern so ein riesen Roboter, so Iron Man-mäßig.
Ich finde, da kann man nicht meckern.
Lass die doofen Wortwitze für mich. und genau, und die Story ist richtig geil gewesen. Also, man hatte so eine richtig, über die Zeit, diese Verbindung zwischen dem Soldaten und seinem Mecha gemerkt, also auch von der Mechanik her, von dem Zocken selber her, war das ein richtig. ja. Fand ich das ziemlich geil gemacht. Ist Titanfall 2, glaube ich, sogar von der Shooter-Story her einer der bestbewertetsten überhaupt.
Ja.
Richtig geiles Game gewesen. Multiplayer war auch ganz okay, war jetzt aber nicht so geil, habe ich gehört, aber wie gesagt, selber nicht gezockt. Aber die Story auf jeden Fall, wer Bock auf einen Shooter hat, ein Actionspiel, Titanfall, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ich habe sofort diese Warruns im Kopf. Also ja. Ich habe das nicht viel gespielt, mein Cousin hatte das, da habe ich mal so die ersten 1, 2, 3 Stunden ein bisschen angezockt. Und es war für mich so, nicht überfordernd, aber ich fand das so viel drauf zu achten, dass du Warruns machen kannst und dann mit dem Shooting insgesamt dich sowieso noch konzentrieren, um zielen zu müssen und so weiter. Dass ich es viel fand für das erste Mal, aber immer noch Bock drauf hatte. Das hat Bock gemacht. Ich weiß nicht, wie das im Multiplayer dann später widerspiegelt, das habe ich nicht. Die Geschwindigkeit war einfach sehr hoch, aber war geil, war was Neues, hat sich wuchtig angefühlt und für einen Shooter top. Also ich fand den super.
Das ist auch eines der Dinge, die ich beim Shooter so geil finde, wenn es schnelllebiger ist. Ich habe ja ganz viel Call of Duty gezockt und habe ja jetzt Battlefield 6 mal angefangen. Und man merkt einfach diesen Geschwindigkeitsunterschied. Bei Call of Duty wirst du viel mehr darauf achten, welche Bewegungen du machst. Hier jumpen, da rutschen. Bei Battlefield ist das nicht so. Und das hattest du bei Titanfall auch extrem mit den Wallruns und dem da rutschen, da schnell. Und das finde ich mega geil, weil du wirklich immer konzentriert dabei sein musst, weil jede einzelne kleine Bewegung kann dich tot kosten. Mhm. Das fand ich gerade so geil bei Titanfall.
Ja, auch im Multiplayer. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das Ding einen Singleplayer hatte, der so gut war vor allem. Aber ich habe Gameplay-Videos gesehen über Mehrspieler und das sah immer geil aus. Da sind die Mechs, die da mit in ihr Schlachtfelder mit integriert sind. Dann hast du ja eine Art Grappling-Hook dann dementsprechend, womit du auch nochmal schwingen kannst und alles. Das sah so crazy einfach aus, aber irgendwo absolut sinnvoll. Und wenn du das Skill aufgebaut hast, dann kann ich mir vorstellen, dass es richtig Spaß gemacht hat. Ich habe das tatsächlich ein bisschen verpasst. Mich würde aber interessieren, ob das irgendwie immer noch aktuell ist. Nicht aktuell, ja sowieso nicht, aber ob irgendeine feste Spielerzahl immer noch da vorhanden ist. Ne? Ob da so ein eingeschweißtes Team von 200 Leuten da immer noch dabei ist, wir lassen das Ding nicht sterben.
Titanfall ist tatsächlich... Oder
die Server dann schon abgeschaltet sind.
Unter den Leuten, die es feiern, wird es hart gefeiert. Ja. Also das ist wirklich so ein Ding, wo du sagst, das sind einfach Liebhaber, die in dieser Welt eingetaucht sind. Und ich, ähnlich wie du, bin nie wirklich reingekommen, hatte nicht die Ambition, weil, weiß ich nicht, war bestimmt vieles drumherum, was man so gezockt hat. Aber es gibt übelst viele große, starke Fans dieser Reihe, dieser Marke. Ne?
Es sieht auch mega gut aus, ey, wirklich. Es sieht mega gut aus. Es fühlt sich wuchtig an. Und wenn ihr mal ein bisschen Luft habt, Bock auf Shooter habt, zockt mal die Story, weil die Story ist Peak.
Ich weiß nicht, ob das nicht der Zeitgeist zu dem Zeitpunkt war, als das rausgekommen ist oder woran es auch immer gehapert hat, aber ein Power Ranger mit Knarren, ich bitte euch.
Ja gut, hattest du bei Crysis schon.
Aber keine Max.
Und du hattest nicht den Rechner dafür.
Das stimmt. Das stimmt, hast du auch heute noch nicht.
Niemand hat den Rechner dafür.
Naja.
Und wegen den ganzen Sachen hat Titanfall 2 von uns ein A bekommen.
Yeah.
Das nächste Spiel auf der Agenda ist am 18. November rausgekommen, 2016 sind wir ja. Pokémon Sonne und Mond. Enrico?
Halte deinen Monolog.
Welche Neuerung gab's?
Ja, einiges. Also wir sind in der Alola-Region, ist sehr an Hawaii und so weiter angelehnt. Neuerung, vielleicht nicht Neuerung, aber ein großer Fokus ist hier tatsächlich die Story. Du bist in diesem Spiel extrem geführt. Und wirklich so extrem, dass, wenn ich mich nicht täusche, die ersten 3-4 Stunden hast du Intro, nicht Cutscene, sondern laufe von Charakter zu Charakter, damit erklärt wird, was in dieser Welt überhaupt alles passiert, wie man Pokémon fängt, der erste Kampf, den du machen musst und so weiter. Dass es ewig lang dauert, bis du wirklich offen in die Welt reingehen kannst.
Daran erinnere ich mich auch noch.
Ja, und das kommt immer wieder in den verschiedenen Cutscene-Parts, die dann halt mitschweifen. Wo auch mitgebrochen worden ist, es gibt ja so eine Art von Arena-Leitern, kann man fast sagen. Aber ein Fokus hier sind solche Herrscher-Pokémon. Das sind riesige Versionen der bestehenden Pokémon, die es gibt, wo man dann in verschiedenen Dungeons die erstmal bezwingen muss, bevor man dann gegen diese eine Person kämpfen kann. Ich meine, es sind sogar nicht 8 Arena-Leiter, sondern nur diese 4 Herrscher-Pokémon. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im
Kopf. Ich glaube, es waren auch nur 4. Es waren weniger, ja, in jedem Fall.
Viel, viel weniger. Und grafisch von der Spielmechanik sehr schön, bricht in der Alola-Region dann später so ein bisschen, wenn es in Richtung Technik geht, weil es dann so eine Organisation gibt wie Team Rocket, die dann sehr viel mit der Technik machen. Ich meine, es war in diesem Teil schon und nicht in Ultrasonne und Ultramond, dass dann diese Dimensionswesen dazu kamen. Ich muss gerade überlegen, wo die dann aufgehört haben, aber ich meine, es war so, wo man danach auch eine Art von Alien-Pokémon-Art dort mit da drin hat.
Absolut, Ultrabestien.
Ultrabestien hießen die, genau.
Katastrophe, ey.
Aber das System von den Herrscher-Pokémon ist ja immer noch vorhanden. Bei Kamezin und Purpur haben wir auch mit unter den Arena-Leitern haben wir auch Aufgaben, um die Herrscher-Pokémon, aber auch besondere Versionen, riesige Versionen von normalen Pokémon und dementsprechend zu besiegen.
Ja.
Irgendwo versuchen die ja irgendwas zu ändern. Im Grunde ist es dasselbe, ob du einen Arena-Leiter oder ein dickes Pokémon vor dir hast. Es ist ja immer das Gleiche. Leider. Was ich aber sagen muss, was ich gut fand, dass alte Pokémon reused wurden in dieser Alola-Region. Und zwar hatten wir bestehende Pokémon, Sandan zum Beispiel, den wir nur als einzige Form kannten. Auf einmal gibt es eine Eis-Version davon.
Die Alola-Version,
cool.
Ja.
Genau. Das war tatsächlich cool.
Und wirklich, dass die erste Generation nicht einfach nur vergessen wird, sondern manchmal in manchen Teilen aufgegriffen wird, daraus neue Versionen entstehen der Pokémon, die aber auch so ein Flair mit sich bringen, dass man unbedingt wieder die erste Generation Pokémon zocken will.
Es war schon schön, dass mit dieser Reihe dann diese Idee kam, hey, wenn Pokémon in anderen Regionen aufwachsen, was können die dann sein? Natürlich, wenn ein Vulnona irgendwie in einem Schneegebiet aufwächst, dann ist das halt irgendwie ein Alola Schneevulnona. So.
Ja.
Ne? Macht irgendwie Sinn, ist auch irgendwie ganz schön, dass da einfach ein bisschen mitgespielt wurde. Dass das sehr plakativ ist, ist klar. Also statt Feuer mach Eis. Ja. Okay, aber es war mal nett.
Die sehen auch cool aus, können andere Attacken, haben andere Typen für PvP, ja. Mega interessant. Die beiden Teile, also ich fasse das mal einfach ein bisschen zusammen mit Sonne und Mond, sowie Ultrasonne und Ultramond, das ist wie so ein DLC-Pack, kann man nicht sagen. Das ist eine vollständige neue Version, die kam, mit mehr Story, mehr Pokémon und so weiter. Wurde
diese Formel gab es ja auch schon vorher, ja. Ne? Also mit Gold und Silber und sowas gab es das ja auch und alles. Ne?
Hier haben die aber wirklich eine neue Version rausgebracht als, ja, sowas wie Smaragd und Platin, das waren ja danach eine Version, die später als eine Version rauskam. Hier haben die wieder doppelt gemacht.
Es ist ja eher so wie Schwarz und dann Schwarz 2.
Ja, oder ja Weiß genau, und Weiß. Genau sowas haben die gemacht, ja.
Genau.
Und das wurde PvP fast am längsten gespielt, würde ich fast sagen, weil das so zusammenhängend war, diese beiden Teile, wie die rauskamen. Und viel Shiny Hunting online wird betrieben, viel Tauschen und so weiter. Mhm. Das war ein sehr beliebter Titel, aber alle beschweren sich über diese festen Storyparts, die du nicht skippen kannst. Ja, das hat dich so ausgebremst. Ich glaube, das ist das längste Pokémon-Spiel, das es gibt, nur wegen den Storyparts.
Ja, das ist, auch in modernen Spielen merke ich das immer wieder, Beispiel Final Fantasy Rebirth. Du kannst die Cutscenes nicht nur skippen, sondern auch verschnellern.
Ja.
Und bei der Trails, also Legend of Heroes Reihe, ist es ja genauso, du kannst es verschnellern und das ist, glaube ich, der moderne Zeitgeist, dass du, wenn du das nicht gucken willst, entweder skippen kannst, wenn du das doch gucken willst, ja, das aber zu lange dauert, dass du das verschnellern kannst und das hat, glaube ich, Nintendo immer noch nicht gecheckt, bis heute tatsächlich nicht. Ne? Ja. Also ich kenne keinen Pokémon, wo man Cutscenes skippen kann, ehrlich gesagt.
Dein Rival in diesem Teil, das ist so ein Junge mit grünen Haaren, glaube ich, der gilt bis heute als der nervigste Charakter in Pokémon.
Oh.
Weil er dich die ganze Zeit aufhält und irgendwelche Sachen von dir will und keine Ahnung was. Und das ist das, was es so zieht.
Das ist der Chadley des Pokémons.
Ja, so in etwa.
Ja.
Sehr gut. Und deswegen, weil es doch fehlerhafte Ansätze gab in diesem Spiel, hat es von uns ein B bekommen.
Gibt Besseres.
B steht für Besseres.
Am 29. November 2016 kam ein weiterer Final Fantasy Teil raus. Und zwar Final Fantasy 15. Das Boyband-Adventure mit einem Auto und Soundtracks, die nicht üblich für Final Fantasy sind, sondern aus der realen Welt kommen, reale Musik sind.
Boy, oh boy, ja, stimmt. Ich habe dir den Trailer geschickt zu dem, da lief ja Eminem und war das Red Cafe? Nee, nicht Red Cafe, Eminem, ach, whatever. Das war dieses I'm living life in the fast lane.
Ja, genau.
Moving at the speed of light and I can't slow down. Du denkst dir so, what?
Das war der Trailer. Aber es gibt doch noch in dem Spiel, da, wenn du den Wagen schiebst, dieses Lied, dieses genau alte Poplied.
Ey, es ist, Leute, fick Final Fantasy 15. Entschuldigung.
Oh, Johnny, da habe ich andere
das
Meinung.
Keine Ahnung.
Freunde, Freunde, bitte. Also, bevor Final Fantasy 15 Final Fantasy 15 wurde, ja, das wird jetzt ein bisschen nervig, ich weiß, ich nehme jetzt echt eine doofe Stellung hier ein, aber da war das Final Fantasy 13 Versus.
Ja.
Ja, Final Fantasy 13 sollte erweitert werden, das sollte diese Nova Kristall.
Stand by me.
Oh, ja, ja. Gott,
stimmt. Oh, stand by me. Übelster Fail.
Ich hab das verdrängt, dass irgendwann ein Final Fantasy Stand by Me lief, Alter.
Stell dir vor, diese Szene mit Lahi statt Stand by Me.
Oh, ja, das wäre besser.
Ja.
Lahi?
Ich schweife jetzt extrem ab. Ich will noch eine Sache sagen.
Ja.
Wir müssen dir diesen Wagen schieben. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wo das Spiel angekündigt worden ist mit dieser großen Konferenz von Square Enix, wo die dann ein Audi in diesem Style rausgebracht haben, den man kaufen konnte.
Ja.
Total Digga, crazy.
Nein, ich bin einfach salty, was soll ich sagen? Wir haben damals den Trailer bekommen zu Final Fantasy Versus 13. Noctis sitzt auf seinem Thron in seinem Reich, in seinem Schloss und bewahrt irgendwie wahrscheinlich den Kristall, der für sein Land wichtig ist, whatever. Horden von Gegnern kommen auf ihn zu und er schnetzelt sie durch wie nichts anderes. Und dabei spielt Somnus eins der besten Lieder, die ich je gehört habe, so ungefähr. Sehr, sehr emotional. Ja. Und dann irgendwann mal zack, alles neu gemacht. Final Fantasy 13 Versus oder Versus 13 ist jetzt Final Fantasy 15 und wir kriegen eine Boyband, die durch die Gegend fährt in einem Auto, das später auch noch fliegen kann. Fuck you.
Das war too much mit dem Fliegen, stimme ich
dir zu. Ey, weißt du, wie ich meine? Ich meine nicht mal, dass das Spiel schlecht ist. Überhaupt nicht. Final Fantasy 15 ist so ein bisschen das, was später Rebirth oder Remake werden sollte. So ein bisschen, oder Rebirth viel eher, ein bisschen offenere Welt. Du hast Sidequests und keine Ahnung was. Das ist schon echt nicht schlecht
gemacht. Der Grundstein in dem Sinne.
Genau, die ersten Versuche. Kampfsystem hat Bock gemacht. Actionreich, alles gut. Aber ich bin so salty, weil mir diese Sachen genommen wurden und einfach für mich persönlich dumme, hässliche Entscheidungen getroffen wurden in Richtung, was dieses Spiel sein will. So, wisst ihr, was
ich meine? Es ist ein super gutes Spiel.
Finde ich auch.
Ich habe es gefeiert. Ich habe es auch zu 100% durchgezockt. Es war richtig geil. Die Kampftechniken waren geil. Nur weil es jetzt dich emotional angegriffen hat, sagst du immer, es ist ein scheiß Spiel, das stimmt nicht. Es ist ein geiles Spiel, es hat richtig Bock gemacht, es hat auch eine große Community, die es mag.
Okay, nächster Punkt. Ja? Story.
Ja.
Wollt ihr mir sagen, dass die Story von Final Fantasy 15, so wie sie damals rauskam, ja, nicht die, ich glaube, die ist auch Royal-Version,
ja,
die dann später nochmal nachgereicht wurde.
Da haben die das abgeändert alles.
Genau. Wollt ihr mir sagen, dass die Story euch gepackt hat?
Ja, ich habe geweint.
Ich nicht, aber.
Warum? Okay. Warum hast du geweint, wenn am Ende überhaupt nichts klar war, warum du weinen sollst?
Weil wir nie einen Roadtrip mit Indigo gemacht haben.
Du gehst am Ende irgendwie durch. Du gehst am Ende durch irgendeine Tür, sorry, Spoiler, und alle deine Gefolgsleute sind tot. Also deine Gruppe. Alle sind tot.
Ist mir das gestern in Real Life passiert.
Und du stehst und denkst, warum?
Wir müssen ein bisschen ausholen. Also, ich habe das Spiel in der WG ja gezockt, mit, glaube ich, als einziger oder zumindest am Stück fast 40, 45 Stunden in 2-3 Tagen habe ich das Ding so durchgeballert. Ich habe das sehr intensiv gespielt und bin dann halt in diese Boygroup-Thematik ja doch gut reingekommen. Also mich hat es nicht abgeschreckt.
Enrico stand in unserer WG NSYNC-mäßig. Bye, 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 bye.
Ich fand, du hast cool mit den Charakteren interagiert, weil der eine kocht, der eine macht Fotos, der andere macht hier und da die ganzen Geschichten. Prompto hat, glaube ich, die Fotos gemacht.
Ja.
Und du hast deine Nebenmissionen, die immer so ein bisschen eine Reise widerspiegeln. Du hast gezeltet, hast Verschiedenes erlebt, du konntest dich da hinsetzen.
Ich checke.
Die Sterne angucken, mit denen quatschen und so weiter. Angeln konntest du. Eins der besten Angelmechaniken in Final Fantasy ever, finde ich. In vielen Spielen haben die richtig, richtig gut gemacht. Da kam sogar ein VR-Titel dazu raus, nur dafür. Und ich habe das so intensiv gespielt, dass dann nachher zum Ende hin, wo die dann wirklich gestorben sind und rauskamen, okay, Noctis, dem ist schon lange klar, dass er stirbt, ja, dass er sich da opfern muss, um diese Thematik dort, die Leute alle zu heilen, zu beschützen. Als er das dann denen mitteilt oder das dann so klar wird, dann musste ich echt ein Tränchen verdrücken. Mich hat das mitgenommen. Und ich habe auch ein Video gesehen von Gregor, von Rocket Beans, wie er dann wirklich im Livestream geheult hat wie ein kleines Kind. Mich trifft das voll. Was ich auch noch sagen möchte ist, ich finde die Mechanik mit den Waffen richtig geil. Es waren 13 Waffen, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie so.
Ich meine schon.
Wundert mich, 12 13, oder 13? Dass es so wenig Waffen waren, warum nicht 15? Aber okay. Dass du die Waffen fliegend wechseln konntest und dadurch richtig geile Mechaniken hattest.
Die Waffen, die du meinst, das waren ja diese Königswaffen,
die
du
sammeln
konntest. Genau.
Die, ja.
Aber du warst ja nicht nur mit denen am Kämpfen. Du hattest außerhalb auch andere Waffen. Ne?
Ja, ja. Aber mit den Königswaffen fand ich das so cool, dass sie alles auch so einen Archetypen haben. Ein Schild, ein Speer, eine, keine Ahnung, was es alles da gab. Und dass du dann geile Kombos machen konntest, jede Waffe war für irgendwas anderes da, du konntest viel fliegen, durch die Welt viel durchkommen. Was ich negativ fand ist, wir hatten eine Open World bekommen, die Open World war aber zu klein, zu gestaucht. Du bist nachher um eine Ecke gegangen, da war ein Dungeon. Gehst du um die nächste Ecke, ist wieder ein Dungeon. Du drehst dich um, da siehst du aber immer noch das Königreich, von wo du gekommen bist, wo du dich fragst, ich fliehe jetzt gerade, wie kann das sein? Gehst über eine Straße, da ist auf einmal die Base von den Gegnern, die dich die ganze Zeit jagen. Und das war alles so heftig gestaucht.
Du musst durch die Welt fahren und dein Auto tanken an Tankstellen.
Ja. Das macht man mit einem Auto.
Johnny. Du kannst, Freunde, du kannst
ich glaube, sowieso nie Auto gefahren.
Du kannst was nicht batzend, nutzmäßig die Einzelteile austauschen und Ende der Geschichte.
Nein, aber ja, guck mal. Unendlich fahren. Es sind alles so Teile. Ja, ich bin salty, ich gebe es auch zu, ist in Ordnung. Ich fuck mich voll darüber ab. Aber auch nochmal, um auf die Story zurückzukommen. Wir wissen, dass diese ganze Story in verschiedene Sachen fragmentiert wurde. Du das musstest zum Beispiel den Film musstest du vorher quasi gucken, um zu raffen, warum der König überhaupt Noctis so schickt, um dies und jenes
der
zu machen.
Der war beim Spiel drin. Also du konntest ja, im Spiel auswählen.
Das ist ja so alles, oh Mann.
Man muss sagen, so wie das Spiel rausgekommen ist initial, ne? Ja. Wenn du nur das Game hast und die Story gezockt hast, waren viele Fragen offen. Es war vieles nicht stimmig, gebe ich dir absolut recht. Aber wenn du dieses ganze Konstrukt anguckst, von dem Game selber, Brotherhood, also dem Film.
Mhm. Nee, dann Kingsglaive
hieß der. Kingsglaive heißt der Film, ja.
Genau, was war Brotherhood?
Aber Brotherhood gibt es auch
war irgendwie. War eine Serie, glaube ich.
Irgendwie so,
Animationsserie ja. Gab es auch, es gab
Handyspiele. Ah, es gab auch ein Anime,
ja, genau, das war Brotherhood.
Kingsglaive ist der Film und Brotherhood ist
es
der Anime.
Es gibt auch das Handyspiel,
genau,
das
Pixelspiel. Danach kamen ja die ganzen Episoden raus. Okay, was haben die einzelnen Charaktere, als sie sich getrennt haben, wo dieser genau. Zeitgap war dann dementsprechend.
Nee, nicht mal, dazu ganz kurz, weil es jetzt thematisch passt. Hin und wieder innerhalb deiner Reise verschwinden deine Kollegen.
Ja, genau.
Prompto
ja.
ist kurz weg, dann ist Ignis kurz weg, dann ist der andere, wie auch immer er hieß.
Und dafür kam DLCs dann.
So, genau. Aber dafür kamen dann die DLCs. Nicht zu dem Zeitpunkt, als sie weg sind innerhalb der Story, wo du denkst, okay, was ist jetzt passiert? Richtig. Was hat mir das für einen Mehrwert gegeben, dass ich weiß, der Kerl ist gerade weg? So, und dann ist
und
auf einmal
vor allem,
wieder
da. Warum kommt der wieder und ist blind auf einmal?
Genau. Und
ja, der ist blind wegen dir.
Das hat, ja, stimmt. Aber das hat mir alles nichts gegeben. Warum kann ich das dann nicht jetzt gerade erleben, was hier passiert?
Weißt und der eine kommt wieder mit einer Narbe.
So, warum muss ich das spielen?
Der hat er wegen dir.
Warum muss ich dann DLC irgendwann? Oh, das hat mich alles
genervt. Das ist auch sehr komisch.
Ich habe mein Argument noch nicht zu Ende gebracht. Ja, und zwar, wenn du aber diese ganzen Sachen zusammennimmst, ne, die Episoden von den einzelnen Charakteren, Episode von wie heißt der
Ignis, Antagonist? Prompto, Gladius.
Arden.
Arden ist der böse Mensch.
Ja, genau, kam ja auch eine Episode raus und alles. Ne? Und wenn du diese Story komplett einmal zusammenfasst und alles von vorne bis hinten analysierst, ist das eine sehr, sehr gute Story.
Ich glaube, ja. Die ist gut. Ich glaube
eine
das.
Sehr, sehr. Vielleicht ist das falsch inszeniert, wenn du so willst.
Ne? Ich wollte auch nochmal reinstarten, ganz ehrlich.
Ich auch
wenn ich es hasse, Royal. Dachte ich, möchte ich mir vielleicht die neue Variante nochmal reinziehen, damit ich raffe vielleicht, was ich daran verpasse. So. Ich verstehe das alles. Aber, nächster Punkt. Werbung des Todes in einem Spiel. Du hast Nudelwerbung, Nudelcup-Werbung. Ja, du hast irgendwie irgendwelche Energy-Drinks aus der echten Welt werden da übertragen und Reifenwerbung. So, Digga!
Das war Square Enix schlimmster Punkt da, wo die echt wirklich, wirklich miese gemacht haben ohne Ende und die versucht haben, Geld zu verdienen. Das sieht man im Spiel da auch an, auch bei dieser DLC-Thematik. Nichtsdestotrotz fand ich das super gut, das Spiel. Ich verstehe nicht, warum es diesen Timeskip gab, ja. Wo du dich einfach in diese Krypta da reinlegst, dann aufwachst, auf irgendwie 5 Jahre später älter bist,
hallo,
mit Bart.
Ich habe lange Haare.
Ja, das habe ich nicht verstanden.
Ja.
Das ist meistens so, auch mit Schwarzblenden in Filmen, dass das nicht durchanimiert worden ist oder die nicht wussten, okay, wie bringen wir das Ding da jetzt hin.
Ja.
So nach dem Motto, wir können ihn jetzt nicht besiegen, ne? Lass uns 5 Jahre warten.
Ja.
Schlafengang wie ein Vampir, ey.
Ja, gut, aber was hat damals der Raum von Geist und Zeit bei Dragon Ball gemacht? Nichts anderes.
Bei Warhammer gibt es das auch.
Aber geschlafen. Die haben gegeistert und gezeitet.
Gegeistert und gezeitet.
Getrainert. Was man diesem Spiel aber sehr, sehr positiv anhängen muss, ist der Side-Content. Und
ja.
Der war variabel. Da hast du auch, Johnny, deinen Punkt gemerkt, dass dieser Side-Content teilweise 1:1 bei Rebirth übernommen wurde.
Ja, das stimmt.
Mit Chocobos und alles Mögliche.
Ja.
Chocobos waren auch cool dort.
Ja, ja, sehr, sehr ähnlich. Aber darüber hinaus auch der Side-Content in Bezug auf optionale Bosse, Mini-Bosse.
Du hattest viel Endgame auch, ja, ja.
Ja, du auch von Anfang an hattest du diese Monster, die da waren, die so geil waren, einfach nur als Nebenmission, wo du denkst, oh, da hätte auch echt ein Boss sein können, von der normalen Story her, ohne Probleme. Ne?
Es gibt auch viele Viecher, die einfach da rumlaufen, die du erstmal gar nicht klatschen kannst. Ne? Ich erinnere mich daran, dass Adamantamai, also die große Schildkröte, einfach irgendwie durch die Gegend latscht und wenn du angreifst, weißt du, okay, ich bin jetzt erstmal im Arsch. Du kannst die nicht besiegen.
Also solange übelst du nicht, lang gedauert, bis du ihn besiegst.
Genau.
Also, du hättest ja auch von vorne angreifen können, wärst du nicht im Arsch.
Stimmt allerdings. Hase hat
Siehst Punkt. Du, hast das Spiel gar nicht verstanden.
Ich habe das Spiel wirklich nicht verstanden, du hast recht.
Ich fand die Kombos zwischen den Charakteren auch geil. Du konntest ja bestimmte Moves machen. Und dann hatte ich zum Beispiel Gladius, heißt glaube ich einer, mit seinem Großschwert hochgeschmissen. Dann bist du von oben auf den Gegner runter.
Ja, Tag-Team-Moves,
100%. Oder mit Prompto hast du dich, glaube ich, an den Händen festgehalten, gedreht und habt ihr beide mit den Knarren geschossen.
Stimmt, es gab auch Foto-Sidequests, gab es in Rebirth ja auch.
Da musstest du bestimmte Stellen.
Es ist eine Menge, was dann das erste Mal gemacht wurde und dann später jetzt in Rebirth wieder rausgeholt wurde.
Hm? Einen negativen Punkt muss ich auch noch hervorbringen, und zwar bezieht sich das auf das Kampfsystem und explizit auf Magie. Magie konntest du quasi herstellen. Es war ein
Alchemiesystem.
Ja, genau. Alchemie-Handwerkssystem dann dementsprechend. War auch mit Uses verbunden. Mhm. Du konntest eine richtig mächtige Magie herstellen, hattest 3 Uses und dann war die weg. Dann musstest du wieder farmen, Materialien. Du musstest du Materialien farmen, um diese Magie dann dementsprechend wieder herzustellen. Mhm. Das System konnte ohne Probleme gerickt werden, indem du zum Beispiel im ersten Gebiet, hast du ja vorhin dieses rote Dinosaurier-Monster gesehen im Gameplay.
Ja.
Du konntest ein bisschen Materialien farmen, dir eine heftige Magie herstellen und das Ding war Level 40 oder sowas. Mhm. Konntest du klatschen, ein paar Mal, und dann warst du auf einmal Level 60. Ne? Und so konntest du dann alles one-shotten in dem Game quasi. Mhm. So ein paar, ich stehe ja da drauf, wenn es solche Sachen gibt. Ne? Ich liebe es eigentlich. Ne? Ja. Weil dann hast du einfach die Option. Aber magietechnisch hätten die viel besser einbauen können und vor allem in dem Kampf. Ne? Beispiel Final Fantasy 16, es ist ja auch eher ein Action-Game mit Schwertern, aber die Magie ist da so gut mit eingebracht vom Kampfsystem. Und das hat Final Fantasy 15 gefehlt, weil damit wäre das Gameplay over the top und viel besser das Spiel geworden.
Noch ein Punkt, der mir gerade einfällt zur Story. Ich weiß, wir reden schon echt lange über das Game, aber die Demo, die mal rauskam, ist eine exklusive Demo mit exklusivem Inhalt, die nur in dieser Demo stattfindet. Das ist kein Abschnitt aus dem Spiel,
ich weiß gar nicht mehr, was das war.
Es ist eine Demo, wo du den jungen Noctis spielst, wie er irgendwie so einen Traum durchlebt.
Ja,
das hat nichts, es spielt nicht in dem Spiel. Und wenn du das erleben willst, musst du die Demo dafür spielen, zum Thema Story fragmentiert. Wisst ihr, was ich meine?
Ach, oder YouTube.
Es war so viel, ja.
Es gab keinen richtigen roten Faden, auch das mit Leviathan in dieser Stadt, wo dann
dieses geiler Fight. Also, okay, geiler
Fight. Der Fight war geil, aber der war irgendwie random. Auf einmal kommt Leviathan und dann ist Leviathan wieder weg und die Welt ist wieder normal.
Absolut.
Und du fliegst, ich fand den Kampf auch irgendwie schlecht gescriptet, muss man glaube ich hier schon sagen. Ja. Du fliegst ja mit dieser Supermacht, die du hast, wo dann alle Sachen um dich rumfliegen, diese Königswaffen, und greifst ihn die ganze Zeit an und greifst ihn irgendwie 200 Mal an und kriegst die ganze Zeit Feedback, oh, der geht's nicht gut. Aber der stirbt nicht. Und du fragst dich, okay, mache ich jetzt denselben Angriff noch 300 Mal? Oder?
Ja, das ist so. Aber Noctis muss alles lernen. Königshaki, Observationshaki und alles.
Und alle Teufelsfrüchte fressen.
Genau. Oh Gott. Dann wird der OP.
Gut, beenden wir Final Fantasy 15 Talk.
Wir müssen es nochmal spielen. Also ich will es auch spielen.
Ich mach's.
Es ist auch dort kostenlos in diesem PlayStation-Katalog.
Aber nicht die neue Version.
Nicht die Royal-Version.
Das ist das
Ärgerliche. Royal muss sein.
Ja. Deswegen. Also ich habe mich noch nicht entschieden, es zu kaufen, was mich ärgert.
Ach, das wird wahrscheinlich nichts kosten.
Mal gucken. Guck mal nach einem Key oder so.
Ich werde es, wisst ihr was, das ist das Nächste, was ich mit meiner jetzt Verlobten,
Glückwunsch,
danke, durchzocken werde, auf jeden Fall.
Das ist perfekt, das kann ich dir auch auf
jeden Fall. Vielleicht hört sie dann auch wie ich.
Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil die Punkte, die du genannt hast, die dich gestört haben, wurden mit der Royal ein bisschen besser bearbeitet.
Ich hoffe mal.
Und auch an euch eine klare Empfehlung, das nachzuholen in der Royal Edition, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Weil vielleicht könnt ihr dann dem Spiel genauso wie wir ein A geben.
Stand by me. Oh, stand.
Jetzt werden wir weggeclaimed, ey.
Ich hoffe, dass ihr das nie wieder tut.
So. Ab jetzt jeden Tag.
Das tut weh in meinen Ohren.
Ich schicke dir Sprachnachrichten nachts.
Nice.
Stand by me.
Ich höre sie mir nachts an und weine dabei.
Perfekt.
Win-win.
Kommen wir zum letzten Spiel dieses Spielejahrs. Und zwar am 6. Dezember 2016 rausgekommen ist The Last Guardian. Ein von Team Ico erstelltes Spiel nach dem Prinzip von Shadow of the Colossus. Nicht nach dem Prinzip, aber von denselben Entwicklern dann dementsprechend. Ja. Und man merkt die Essenz, dass das Künstlerische, dass das Malerische quasi in diesem Spiel aus Shadow of the Colossus übernommen wurde und sehr gut umgesetzt wurde.
Du hast hier die Verbindung aus Shadow of the Colossus, also dementsprechend ein großes Vieh, welches wir mit Trico haben, dem Fabelwesen, das uns hier begleitet in der Welt. Und dem Spiel davor, welches Ico heißt, ja, also wo es darum geht, dass du in einer großen Landschaft, in einer großen Burg quasi dich zurechtfindest, Rätsel löst und dabei eine, einen NPC dabei hast. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die kannst du an der Hand halten und so und dann eben durch diese Welt führen und ihr lebt das gemeinsam. Und das ist jetzt einfach tatsächlich eine stumpfe Verbindung. Beides zusammengeworfen ergibt jetzt The Last Guardian. Du bist eben ein Junge, der irgendwo aufwacht, irgendwo bist du reingefallen, was auch immer. Neben dir liegt Trico, dieses Fabelwesen, von dem er schon gehört hatte. Das ist in der Welt wohl einfach ein Vieh. Und ja, ihr nähert euch dann so langsam an. Ne? Das heißt, was ich so geil fand an dem Spiel ist, dass Trico insofern einfach einen eigenen Willen hat. Also das, man muss bedenken, 2016 ist jetzt nochmal anders als heute, wenn wir über KI und AI und sonstiges reden. Ich denke, so ein Spiel würde heute ganz, ganz anders aussehen und nochmal wesentlich krasser reinhauen. Also die waren ihrer Zeit leider ein bisschen nicht voraus, aber haben es einfach zu früh gemacht. Aber das war schon geil, dass du wirklich, okay, du machst so dein Ding und versuchst Rätsel zu lösen. Natürlich involvierst du dann das Fabelwesen mit. Und es ist auch sehr, sehr wichtig für bestimmte Passagen. Aber das Fabelwesen erlebt auch gerade so Dinge.
Ich glaube, der lernt sogar auch ein bisschen.
Er lernt durch verschiedene Sachen, die du machst. Und das ist so, es ist im Endeffekt eine Mischung aus Hund, Katze,
Maus.
Vogel, Maus, keine Ahnung was. Und ist am Anfang gefesselt. Du hilfst diesem gefesselt und verwundet sogar, mit Speeren drin und so weiter. Du ziehst die Speere raus, du fütterst es und dann befreist du es auch. Und sobald du einmal ein bisschen im Freien bist, siehst du zum Beispiel, dass dieses Fabelwesen lange, lange Zeit nicht mehr draußen war und so wirklich so eine schöne Cutscene, wie es nach oben in die Sonne guckt, alles ist schön, Licht, keine Ahnung was, frische Luft schnappen, dann versucht es zu fliegen mit den Flügeln, du merkst, die Flügel sind leider ein bisschen klein, du kannst nicht so fliegen und das entwickelt sich immer weiter, immer weiter. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Szenen. Im Endeffekt entsteht hier quasi eine Freundschaft zwischen dem Jungen und dem Fabelwesen und hier kommt der Punkt, der für mich relevant wird. Ich kenne das Ende nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe es gesehen, das Ende tatsächlich nicht gezockt. Wir haben es ja mal zusammengespielt, damals auch in der WG.
Irgendjemand stirbt.
Nee. Schade. Darf ich spoilern? Darf ich spoilern? Darf ich nicht spoilern?
Ich glaube, für die Zuhörer wäre es ärgerlich, wenn sie doch da reinstarten möchten. Du darfst gerne nach der Folge mal sagen.
Okay. Dann lasse ich das erstmal raus, auch wenn das Spiel fast 10 Jahre alt ist. Ich fand es schön und interessant mit diesem Charakter, mit diesem Guardian, hat er den Namen gehabt?
Charakter zählt. Der wäre das Vieh, heißt Trico.
Trico, genau. Trico, mit dem zu interagieren, die Rätsel zusammenzulösen, war interessant, aber teilweise hakelig. Wo du gedacht hast, ey, warum klappt das jetzt nicht? Warum dreht er sich jetzt um? Warum geht er weg? Oder was auch immer. Ja. Wo du dich die ganze Zeit aufgeregt hast. Und das ist mehr Kampf als Spielspaß teilweise gewesen. Nicht immer, aber manchmal.
Steuerung war ein Krampf. Absoluter Krampf.
Und das ist genau das, was man auch erwartet bei diesem Spiel, finde ich persönlich, von Team Ico, weil es bei jedem Spiel so war. Ja. Shadow of the Colossus, habe ich jedes Mal gesagt, Alter, diese Steuerung mit dem Klettern fand ich persönlich Horror.
Ja. Gehört Kamera dazu. Endgegner.
Ja, ist deren Spiel, ist deren System, die machen das immer so und sollen die auch weiter so machen, das ist deren Charme. Auch das mit dem Klettern und so weiter fand ich ein bisschen hakelig, manchmal nichtsdestotrotz eine geile Geschichte, ein geiles Spiel, macht mega Spaß. Und wenn ihr euch da reinfuchsen wollt, mit diesem Charakter zu interagieren, ihm was beizubringen, also diesem Trico, mit dem zusammen da durchzukommen, die Story zu lösen und alle diese Hindernisse, die kommen, zu überwinden, dann spielt das Spiel. Es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel, das immer noch ein paar Problemchen hat, aber extrem viel Charme und Spaß macht.
Du brauchst schon Geduld.
Ja. Aber genau das ist der Punkt, der mir das Spiel auch nicht durchspielen lassen hat, weil mir das irgendwann zu nervig war mit dieser Steuerung.
Ja.
Das, was Team Ico macht und kann, ist halt diese Epicness. Ne? Also du brauchst nicht viel in dem Spiel. Shadow of the Colossus, was machst du? Du hast da deine, was waren das, 13 Kolosse, 16 Kolosse?
Mhm. Und 27 Salamander, die du finden kannst.
Genau. Aber viel mehr kannst du auch nicht, ne? Jeder nee. Koloss ist klar einzigartig, aber du kletterst auf den Koloss, steckst dein kleines Messerchen in ihn rein und dann ist so. Aber dieses Spiel ist einfach so bombastisch episch, ne?
Ja.
Es ist so geil.
Und Kultstatus.
Genauso auch The Last Guardian. Ne? Du hast einfach dieses, du hast nicht viel, du hast ja deine Hund, Katze, Maus, Giraffentier, dass du da mit den Fässern da fütterst und dann durch die Map da leitest und ein bisschen rumkletterst, ist ja auch nicht viel mehr, ne? Aber die können aus so wenig sowas Episches machen, diese Geschichte, dieses, auch wie das aufgemacht ist, ne? Auch dieser ganze Stil.
Ja.
Das ist einfach so genial geil, das fesselt einen, ne?
Ja.
Und das ist das, was diese Games von Team Ico einfach so geil machen.
Ja, sehr, sehr eigen, sehr eigener Stil. Und wenn man drauf steht, ich glaube, man kann alle Spiele von denen nochmal sich rausholen heutzutage. Nur lasst es euch gesagt sein, wie Enrico meinte, Geduld musst du mitbringen, weil Steuerung ist bei denen allen absoluter Krampf.
Ja.
Man muss da Bock drauf haben.
Da bin ich der Johnny des Final Fantasy 15 diesmal. Und
Dreckspiel.
Ich bin. Ich verstehe nicht. Es ist schön. Es sind ein paar Rätsel dabei. Gameplay-technisch auch repetitiv, ganz, ganz stark.
Ja.
Und steuerungstechnischer Schrott, wenn man das so sagen darf.
Ja.
Besonders in der ersten Version dann dementsprechend sah es auch nicht mal so schön aus in dem Sinne. Es ist nichts in dem Spiel drin. Es ist einfach nur schön und eine schöne Geschichte.
Ja, das soll es aber oder will es auch sein.
Keine Mechanics, kein Nichts. Ich finde das absolut schade, dass da nichts reingebracht wurde.
Du darfst nicht vergessen, dass das Spiel ja nicht lang ist. Das dauert ja kaum 10 Stunden.
Ja, das ist es ja. Das ist
so, es ist einfach wie viele andere Spiele, die das machen, eine Erfahrung. So, es will nicht.
Kein Mehrwert,
nichts. Sidequest. Ja, ist okay, deine Meinung
ist kein Mehrwert, nichts. Es will keine Geschichte oder es erzählt eine Geschichte, aber mehr durchs Ambiente, glaube ich. Durch die Map an sich, anstatt dass da irgendwie was erzählt wird oder dass du einen Erfolg hast oder ähnliches.
Sie ist ein bisschen so, es ist fast ein bisschen ähnlich zu Last of Us, wie Joel und Ellie zusammenfinden und sich die
da kannst du wenigstens Bomben bauen.
Verbinden. Backsteine.
Hier gibt's auch Bomben. Du kannst Blitzstrahlen schießen. So.
Aufheben und dann.
Nee. Also, du kannst sie schießen.
Mit so einem Schild machst du Licht und dann macht er seine Blitzstrahlen da drauf.
Ja.
Oh.
Ja. Hau ab, Mann. Ich nehme dich auseinander. Naja, aber hier geht es eben darum, wie diese beiden Charaktere, das Fabelwesen und der kleine Junge, eben zusammenwachsen.
Das ist Charakter zählt.
Das wäre nämlich ein siamesischer Zwilling. Das ist dann nämlich Hund, Katze, Maus, Giraffe, Mensch.
Ist das von diesem Fabelwesen vielleicht eine Masche? Vielleicht sieht das deswegen so aus, weil es gemerged ist mit Hund, Katze, Maus und jetzt Mensch?
Und jetzt Mensch.
Dann sind wir wie bei Fullmetal Alchemist.
Boah, Hase.
Hallo.
Autsch.
Chimera.
Too soon.
Folge 3 oder Folge 4 oder welche war
das? Egal wann, ist es für mich immer too soon. Es ist immer too soon.
Ich weiß sogar, welche Folge es ist.
Oh Gott, ey.
Vielleicht ist es aber auch wie bei Hunter x Hunter oder bei Warhammer 40k mit den Crude. Wenn dieses Viech was frisst, nimmt es das auf.
Ja.
Vielleicht war es mal ein Hund, hat was gefressen, hat Flügel bekommen.
Kann
wieder was gefressen, hat keine Ahnung was bekommen.
Also es ist quasi so, Jade Cocoon.
So wie ich das gesehen habe, entwickelt sich das Vieh ja auch in dem Game weiter, ne? Vom Gameplay, was wir jetzt geguckt haben.
Also es wird mehr können, aber es entwickelt sich nicht in dem Sinne,
weil es körperlich kriegt Hörner und sowas.
Hat kleine Hörner, die werden, glaube ich, nur größer.
Ach so, okay. Ah.
Ja.
Wie Fable.
Das Spiel ist alles.
Das Spiel hat alles
ist ein Kreis. Es ist auch ein bisschen
auch nichts.
Es ist auch ein bisschen WoW.
Es hat aus jedem Spiel was genommen, trotzdem kann man nichts machen.
Nichtsdestotrotz, The Last Guardian hat von uns ein unverdientes B bekommen.
Unverdientes B. Das erste Mal, dass wir das gesagt haben.
Nein, das war auch natürlich ein Joke. Es ist
ein verdientes C.
Ein sehr schönes Spiel und kann man auch jedem empfehlen. Besonders wenn man Shadow of the Colossus geliebt hat, wird man das auch hundertprozentig mögen. Das war's für heute. Und zwar waren schon gute Spiele dabei. Das war das letzte Spiel, was wir jetzt besprochen haben. Wie kommen wir denn zu den Honorable Mentions? Bei denen ich sage, ein paar Spiele davon hätten Last Guardian ersetzen können.
Ja.
Nee, bin ich nicht deiner Meinung.
Ich mag Züge.
Das erste Spiel, was The Last Guardian ersetzen könnte, wäre World of Final Fantasy. 2016 rausgekommen. World Schönes of Final Spiel. Fantasy war das Final Fantasy-Universum in kindlich, aber mit einer Pokémon-Mechanik. Du hattest quasi deine Bälle, deine Prismen, womit du andere Final Fantasy Monster fangen konntest, diese trainieren konntest, weiterentwickeln konntest. Jeder hat seinen eigenen Skill-Tree.
Die konntest du, glaube ich, in verschiedenen Stilen auch haben. In normal und dann diesen Chibi-Look und die dann stapeln, oder
nicht? Ja, du konntest die stapeln.
Das war die Core-Mechanik von den Kämpfen her. Du konntest sämtliche Charaktere und Monster, die du hast, stapeln. Du hattest eine Large-Version, eine Medium-Version und eine Small-Version von jedem Charakter sozusagen. Gut, die menschlichen Hauptcharaktere, die hatten nur Large und Medium. Aber es gab auch Baby-Monster quasi, die waren small. Und du hattest immer diesen Stack von Large, Medium, Small. Daraus konntest du quasi dein Team erstellen, ne, von zwei Stacks. Und das war so eine geile Mechanik. Ja, das war mega. Genius einfach nur.
Das Spiel auch zu Hause.
Du, wenn du beispielsweise ein Medium-Feuervieh und ein Small-Feuervieh auf dir hattest, ne, in einem Stack. Mhm. Und die beide hatten Feuer als Angriff, hat sich das gemerged, weil du zwei Feuerviecher hast, die Feuer können, konntest du auf einmal Feurer wirken. Ne?
Also, nicht Feuer?
Zweimal Feurer, zum Beispiel. Mhm. Und diese Systeme haben so geil ineinander gegriffen und das hat immer Bock gemacht, neue Viecher zu fangen, diese zu trainieren, abzugraden und mit denen da zu kämpfen und da rumzuprobieren. Also ich fand das Spiel
ich fand's auch Peak.
Hammer.
Aber ist das nicht irgendwie von der Logik her falsch? Also Eins ist Feuer, zwei ist Feuerer. Da müsste drei doch am feuersten sein, oder?
Ja, Feuer.
Nee, das Feuer. Ist.
Am feuersten.
Am feuersten.
Gefeuert. Feuer, Feuerer, am feuersten.
Nein, das
ganz ist. Ganz normale deutsche.
Das ist das japanische System.
Ah. Ja.
Ah.
Feuero, Feuerero, am feuersten.
Also, bist gefeuert. So, XCOM 2.
XCOM 2 als nächstes. Auch ein verdientes Spiel, welches eigentlich auf die Liste hätte sein gemusst.
Gutes Strategiespiel.
Eins der besten. XCOM 2 hat meiner Meinung nach dieses Spielprinzip von Feldern und 60% oder 80% Trefferchance beim Gegner haben und trotzdem verfehlen, hat es das geprägt.
Stormtrooper.
Quasi. Als nächstes haben wir Far Cry Primal.
Fand ich ganz interessant, dass wir einen Far Cry bekommen haben, das in die Steinzeit gegangen ist.
Ich dachte, das ist Mittelalter.
Nein. Es gab
keine Schwerter. Hatten die schon Knarren?
Ja.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Ja, ja.
Ist cool, du konntest Tiere zähmen.
Ja, ich fand das irgendwie witzig einfach.
Säbelzahntiger und so weiter.
Aber von uns hat es, glaube ich, keiner wirklich gezockt.
Ich
ne?
hab's durchgespielt.
Hast du durchgespielt? Mhm. Ah, okay. Ja. Crazy.
Hab ich günstig mal geschossen.
Was ich sehr interessant fand in dem Jahr war Dragon Quest Builders. Mhm. Das war eben ein nicht wirklich Minecraft, aber Minecraft-ähnlich im Dragon Quest-Universum. Es lief so ab, dass du im Grunde genommen schon dir die Welt so bauen konntest, wie du Bock hattest. Du kannst verschiedene Sachen abbauen. Was ich geil fand, ist, dass du da so Layouts hattest. Also sprich, dir wurde gesagt, du musst dieses Dorf aufbauen. Und das Layout wurde dir gezeigt, wo du bestimmte Blöcke hinsetzen musst. Du
hast Pläne, Baupausen gehabt.
Das war sehr, sehr cool. Es hat echt Spaß gemacht. Ja. Das war
Johnny
sehr
geht
schön.
Halt ziemlich schnell von Spiel zu Spiel. Er hat keine Zeit. Doom als nächstes.
Ich glaube, zu Doom muss man nicht viel sagen. Jeder kennt Doom. Doom ist Doom.
Bam, Doom, bam,
ist
Doom. Boom. Babam, boom.
Ja.
Boom. Sehr gut. Ende der Geschichte. Dead by Daylight als nächstes.
Punkt. No Man's Sky.
Dead by Daylight. Eine ziemlich große Community bekommen, ne? Also ganz cooles Horror-Game. Also man kann entweder
ist
als.
Immer
als,
noch vorhanden, ne?
Ja. Kann entweder als Killer spielen oder als Opfer und muss dann als Opfer versuchen, dem Killer zu entkommen oder als Killer versuchen, dem Opfer zu opfern.
Ja.
Ja,
steht so auf der Verpackungshülle als Beschreibung.
Perfekt. Wird immer noch geupdatet, kommen neue Killer dazu, immer noch dabei. Voll geil. Jetzt kommen wir zu einem Versuch von einem Spiel, welches zu dieser Zeit komplett gescheitert ist, aber jetzt sehr gut angenommen wird. Ja. No Man's Sky.
Da hat der Publisher das Spiel kaputt gemacht, weil die den Hype so geschürt haben, was das Spiel gar nicht halten konnte. Die haben dann gesagt, irgendwie 1 Trillion verschiedene Planeten gibt es. Es ist unmöglich, dass du einen anderen Spieler bewusst finden kannst dort.
Wie war das denn damals noch? Ich glaube, das war Microsoft, die die gepublished haben und dann eben so dick angekündigt haben, ey, wir haben hier übelst geiles Spiel. Dabei haben zu dem Zeitpunkt irgendwie nur Handvoll Menschen an dem Spiel gearbeitet, war irgendwie ein kleines Ding. Ja. Microsoft war dann plötzlich dabei und haben das übelst hochgepusht. Die konnten nicht das liefern, was versprochen wurde von Microsoft. Und ja, am Ende vom Lied, nach 10 Jahren mittlerweile, das Spiel ist super strong. Ja. Wir haben sehr viel gemacht, sehr viel erweitert, sehr viel von dem, was sie machen wollten, geschafft reinzubringen. Und die Spielerzahlen sind gefühlt größer denn je.
Ich muss noch mal reingucken. Ich habe es zu Hause. Ich will das noch mal zocken, wenn ich Zeit habe.
Ich finde das gut, dass versprochen wurde, es ist massiv, das Spiel. 1 Trillion, 5 Trillionen Planeten, du kannst alle besuchen. Es ist ein MMORPG, aber du wirst niemals einen anderen Spieler finden.
Das ist ja das funny Ding, dass am Anfang versprochen wurde, man kann sich auch in der Welt treffen, aber es war so groß, dass die darauf gepokert haben, dass die sich niemals treffen, weil diese Funktion gar nicht drin war. Du konntest niemanden sehen. Und dann haben irgendwann mal doch 2 Spieler geschafft, am selben Ort zu sein und gesagt, ja, wo ist, bist du denn jetzt?
Das ist
so?
Genius.
Und dann gab es aber auch Backlash natürlich. So, ey, was ist los? Warum?
Mittlerweile ihr seid auf verschiedenen Servern.
Mann. Mittlerweile ist das aber auch drin. Oh, Leia. Oh, ja. Fuck.
Aber mit Raumschiffen und so weiter war mega interessant. Die Welten sahen schön aus. Am Anfang waren die noch sehr monoton. Also du hast auf vielen Planeten fast dasselbe immer gesehen. Jetzt nicht mehr.
Dann kommen wir als nächstes zu einem weiteren Spiel einer sehr, sehr alten Reihe. Deus Ex Mankind Divided.
Ja.
Ein sehr schönes Spiel. Futuristisch, sehr, sehr futuristisch mit RPG, mit starken RPG-Elementen, wo du deinen Charakter skillen kannst, in welche Richtung du auch immer willst. Und es auch sehr stark das Gameplay beeinflusst, wie du spielst, wie das Game auf dich reagiert und wie du auf das Game reagierst.
Ja, im Grunde genommen, wenn ihr euch darunter nichts vorstellen könnt und noch nie gesehen habt, es ist quasi Cyberpunk, nur mit Cyberpunk gemischt mit, sagen wir mal, Skyrim so ungefähr.
Düsterer ein bisschen.
Genau. Ne?
Wird viel gespeedrunnt. Neben einem anderen Titel, den ich einfach mal vorweg nehme, Dishonored 2, steht wohl auch bei uns bei den Honorable Mentions, auch ein Titel, der sehr viel gespeedrunnt wird.
Oh, ja, weil das Gameplay so schnell ist, weil du so viele coole Sachen machen kannst.
Ah, richtig geil, richtig geil. Als nächstes kommen wir zu Battlefield 1.
Battlefield 1. Ja, Battlefield halt.
Ist ein Battlefield.
Ist
ein Battlefield.
Wobei der erste, das war doch so ein, also Battlefield 1 war doch so eine Mischung aus, also irgendwie so Erster Weltkrieg, aber alternative Zeitlinien, war das nicht irgendwie so, irgendwie auch, ich erinnere mich nicht hundertprozentig, aber ich glaube, irgendwie war das so, aber
weiß who knows,
Battlefield.
War das nicht sogar, doch, da war ja auch mit Pferden und Säbeln und alles
irgendwie mögliche. Irgendwie sowas, ne?
Irgendwas war da drin, also vom Konzept her fand ich das gut und ich würde mir wünschen, dass mehr Spiele da in die Richtung gehen, weil ich die Waffen zum Beispiel sehr, sehr mag, M1 Garand und alles mögliche. Bing, 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 kling!
Ikonisch einfach. Unser Experte am Tisch für Strategiespiele, Enrico, Civilization 6.
Ja, Civ 6, ein Titel, der eine sehr große Fanbase aufgebaut hat. Die vergangenen Civ hatten eine kleine Fanbase, da wurde es richtig groß. Ich habe es sehr lange verfolgt, besonders bei den Rocket Beans wieder, die ja immer ihren Civ 6-Gipfel hatten. Und ich habe es auch selber gespielt, sehr viel gespielt, hat geile Spielmechaniken, witzige Fehler, die drin sind, die früher drin waren, die immer noch weiter mitgezogen worden sind mit Gandhi, glaube ich, der Atombomben werfen will und so weiter.
Ja, yeah, stimmt.
Macht extrem viel Spaß, hat eine extreme Spieltiefe in der Strategie und wenn du wirklich alles einnehmen willst, bockschwer. Besser als Civ 7. Das hat ja so ein bisschen
ein bisschen anders gemacht, ne?
Ist ein größerer Flop, muss man echt sagen. Das ist nicht gut angekommen, Civ 7. Mhm. Civ 6, pure Empfehlung. Habe ich zu Hause, habe ich extrem viel gespielt. Mit diesem Faktor, ich zocke noch eine Runde und dann sind 3 Stunden auf einmal rum.
Krass.
Mitten in der Nacht.
Also, was sagst du zu dem zweiten Teil von Urhunden?
Uhren und Hunden und Rolex und Vierecke. Watch Dogs 2 ist, der zweite Teil von Watch Dogs, das kennt man. Watch Dogs hatten wir schon gar nicht so lange her in der Folge gehabt. Ein bisschen rumlaufen, Hacking, Schießen, so GTA mit Hacking, so nach
GTA
Motto.
GTA mit Hacking.
Watch Dogs 2 haben die so ein paar Sachen ausgebaut, ein paar neue Features eingebaut, aber eigentlich war das genau das Gleiche. Ich fand Watch Dogs 2 ehrlich gesagt nicht so geil. Hat mich nicht gepackt. Aber muss jeder für sich selbst wissen.
Das war irgendwie so richtig übertrieben, auch storytechnisch super viel mit Streaming und keine Ahnung, irgendwie so, ne?
Ja, das war
ja, nicht
irgendwie,
so geil.
Irgendwie ein bisschen zu viel. Also,
Over the top so.
Ja.
Na gut.
Ja.
Kann man zocken, muss man nicht.
Dann als nächstes, wer kennt sich mit Pony Island aus?
Ihr kennt Pony Island nicht?
Nee.
Katastrophe. Freut euch auf den zweiten Teil, wenn er jetzt irgendwann bald kommt.
Aber das war klar, dass du Final Fantasy 15 hatest und jetzt.
Ich muss auch sagen, Pony Island ist auch nichts für dich. Das wird dir nicht gefallen. Ich will gar nicht zu viel über Pony Island sagen. Schmeißt es mal an, wenn es günstig irgendwo ist, wenn ihr es irgendwo herbekommt, schmeißt es mal an. Das, was ihr vor euch seht, ist nicht das Spiel. So einfach. So sage ich es euch jetzt. Es entwickelt sich zu einer in meinen Augen sehr, sehr interessanten Geschichte. Falls ihr Inscription kennt, Pony Island ist vom selben Macher, es sei denn, ich rede jetzt gerade voll den Scheiß, aber ich glaube schon. Das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, in welche Richtung es geht. Es wird sehr, sehr abgefuckt, sehr, sehr weird und am Ende bist du einfach in einer ganz anderen Geschichte drin, als das, was dir präsentiert wird. Also, ne? Nur mal so. Ansonsten, Arthur, wenn du Bock hast, YouTube Pony Island eingeben und guck mal.
Alles gibt das auf YouTube, aber nicht auf YouPorn ein.
Oh Gott!
Danke für den Tipp, Hase.
Immer gerne. Nummer 124 von Hase.
Ich und passend nicht, zu dem Thema, welches Hase gerade erwähnt hat, kommen wir als nächstes zu Insight.
Ich dachte Warhammer.
Auch gut.
Insight haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist der spirituelle Nachfolger zu Limbo.
Ja.
Sprich, sehr ähnlich aufgebaut, ist ein Jump-and-Run-Adventure-Game mit auch sehr interessanten Story-Aspekt. Ne, kann man auch mal machen. Und das Spiel Total War Warhammer, das letzte, habe ich extra nicht mit reingenommen und nicht vorher angekündigt, weil ich wusste, dass Enrico ausrastet und ansonsten bestimmt uns 6 Stunden lang irgendwas erzählt von Total War Warhammer. Deswegen jetzt ganz am Ende noch mal ganz kurz.
Okay, ist ein Total War, so wie man es kennt. Die Welten sind ähnlich aufgebaut hier in der Welt von Warhammer Fantasy, nicht 40k. Ist ein guter Titel, macht extrem viel Spaß, weil du ja auch reinzoomen kannst und siehst, wie einzelne Manneken kämpfen. Ich fand bei dem ersten Teil komische Fraktionen in der Standardversion, weil die arbeiten bei Total War extrem, egal in welchem Franchise von Total War, arbeiten die extrem mit diesen DLC-Packs, wo das ganze Spiel, wenn du alle Fraktionen nachher haben willst, irgendwie 170 Euro kostet. Mhm. Bei Warhammer noch viel schlimmer, noch viel teurer. Ich freue mich extrem auf den 40k-Teil, der herauskommen soll. War gut. Warhammer, Total War Warhammer 3 war, glaube ich, meiner Meinung nach das Beste. Weil es die anderen Fraktionen mit drin hatte. Man konnte die aus 1 und 2 dahin übertragen, sozusagen.
Aber wird das bei Total War Warhammer 40k genauso sein?
Mit den
Packs und alles Mögliche?
Werden wir sehen. Ich hoffe nicht. Ich glaube aber schon.
Ah, verdammt.
Du musst die aber nicht alle holen. Du holst dir nur die du spielen willst. Kosten dann 10er oder sowas hoch.
Ja, nicht schlecht. Dann kriegst du das halbe Spiel für einen.
Das ist extrem bei Total Warhammer. Die machen das so Cash Grabs ohne Ende.
Das ist nicht schlimm. Cool.
Ist auch nicht cool.
Review-Bombing. Nichtsdestotrotz, das war's mit unseren Honorable Mentions.
Honorable Engines.
Honorable Engines. Unreal Engine.
Unreal Engines.
Haben wir gerade die Unreal Engines erfunden?
Kann sein.
Ja.
Revisited.
Ja.
Verrückt.
Ja. Reimagined. Dann haben wir einmal die Gesamtwertung für dieses Jahr. Dieses Jahr hat bei uns mit einem A abgeschnitten. Von der Sammelwertung, was denkt ihr darüber? Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel erreicht, ehrlich gesagt.
Ich hätte es auch nicht gedacht, bis ich nicht die Spiele gesehen habe. Es sind so viele Banger-Titel dabei gewesen im ersten Part und jetzt auch im zweiten Part, die wir heutzutage immer noch spielen oder gerne daran zurückdenken. Wenn wir sagen, Stardew Valley, Spiele habe ich vor 3 Wochen noch gespielt. Ja. Dark Souls, Titel, die immer wieder rausgeholt werden. Overwatch, ja, okay, ist mit Overwatch
stinkt
2
ab,
jetzt, stinkt ab, aber wird immer noch sehr, sehr viel gespielt. Persona 5, ein Herzenstitel von mir. Final Fantasy 15, denke ich so gerne wieder zurück, ja. Und man kann einfach immer nur weitermachen und weitermachen, was für starke Spiele dabei gewesen sind, die Johnny nicht in die Mentions reingeschoben hat.
Ja. Ey, was soll ich denn machen?
Das Ganze würde vielleicht ganz anders aussehen. Vielleicht hätte dieses Jahr noch ein S bekommen.
Aber ist nicht mal annähernd.
Ja, das lassen wir jetzt mal so.
Nicht mal annähernd hätte er das ein S bekommen, das Jahr.
Hey, hört auf, Johnny zu haten. Sag danke, dass er diese Arbeit gemacht hat, das da reingemacht hat. Und das nächste Mal machst du es ordentlich.
Ach, ja. Wie seht ihr denn das Jahr?
Ja, was ist denn erstmal das Game of the Year?
Das Game of the Year hat ganz verdient von uns Persona 5 bekommen.
Persona 5. Oh ja, Meilenstein der JRPG-Geschichte. Auf jeden Fall.
Ja, in dem Jahr waren schon krasse Dinge dabei. Wenn ich überlege, ja. The Division hat eine Zeit lang echt viel Spaß gemacht.
Bis du zum Endgame gekommen bist.
Was ganz, ganz Geiles in dem Moment, hat echt viel gemacht. Uncharted 4 habe ich gefeiert, wirklich sehr doll. Final Fantasy 15, letzter Rotz. Aber The Last Guardian zum Beispiel hat es für mich dann wirklich wieder rausgerissen. So, das sind Titel, wo ich sage, mega. Ja, was soll ich machen, Arthur? Was soll ich machen? Wir haben einfach auch unterschiedliche Meinungen.
Ja, aber deine Meinung zählt dann nicht.
Das ist Demokratie.
Hast du denn in den ganzen Jahren, die wir jetzt Spielejahre reviewen hier, ne?
Ja.
Zusammen, hast du denn da noch nicht verstanden, dass wir auch unterschiedliche Meinungen haben dürfen?
Irgendwann muss es platzen. Irgendwann, also man lernt erstmal zu akzeptieren, seine Schnauze zu halten und irgendwann muss es einfach nur ausarten und platzen. Dreilist.
Warum muss ich jetzt gehen?
So, Hase, du gehst.
Nein, wir haben viele verschiedene Titel, die das dieses Jahr hundertprozentig verdient hätten auch. Ganz großer Favorit natürlich bei allen von uns ist Dark Souls 3.
Ja.
Stardew Valley.
Stardew Valley, weil diese Spiele so viel richtig gemacht haben und in dem, was sie machen, einfach nur die Besten sind.
Ja.
Ende der Geschichte.
Hast du gerade gedappt, Rico?
Ich habe gegähnt, mich nach hinten gelehnt und dachte ich, okay, irgendwie musst du jetzt Energie rauslassen.
Ich habe mich nach hinten gelehnt. Und dann habe ich mich geschämt.
Strong. Ich glaube, wir müssen diese Aufnahme beenden jetzt. Es
ist zu warm hier drin.
Ja,
ich bin hier schon seit Stunden.
Wenn wir Battle Rap Reactions machen sollen.
Sag Bescheid.
Nein, ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für den Support.
Ja.
Und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, abonniert und liked uns überall, wo ihr könnt, wo wir vorhanden sind. Und das ist überall im Grunde. Ansonsten unterstützt uns auch auf Steady. Darüber sind wir super dankbar. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Tschüssi.
Ciao.